Fortsetzung dessen, was letzte Woche war. Aber mein Thema ist völlig neu. Habt ihr noch nie gehört? Es heißt nämlich Identität mit Christus. Und ich seid bestimmt überrascht, oder? Ich seid bestimmt überrascht, habe ich mir gedacht. Ich merke schon. Ja. Vom Vater geliebt. Ich fand das so gut mit den Liedern heute, ne? Mit diesem Vater, mit der Liebe und das Gebet von Max vorhin. Und da dachte ich, ach, passt doch alles. Eigentlich passt das immer. Es ist die Frage der Wahrnehmung. Als wir vorhin zusammen gebetet haben, hat Rahel auch dafür gebetet, dass diese Salbung, dieses gewisse, was das Göttliche eigentlich ausmacht, dass es unter uns spürbar wird. Da sage ich Amen dazu. Eigentlich ist es gar nicht so, dass Gott getriggert werden muss, um uns irgendwie seine Göttlichkeit beizubringen. Es ist die Frage, ob uns das bewusst ist. Gott ändert sich nicht. Seine Verheißungen sind eins und er sagt, es ist ein Ja zu uns und zu dem, was er geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Wenn dem so ist, dann müsste logischerweise irgendwo etwas sein, was wir greifen, oder? Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man mal drüber reden, wie Gott zu uns steht. Deswegen habe ich diesen Titel gewählt, vom Vater geliebt. Die Bibel ist voller Liebe. Wenn man die Briefe von Johannes liest, 1, 2, 3, dann trieft es regelrecht von Liebe. Ich habe mir gedacht, ich könnte genauso gut die drei Briefe des Johannes hier durchlesen, dann hätten wir bestimmt 100-mal das Wort Liebe. Und die Liebe wurde darin erwiesen, dass er uns und dass er für uns gestorben ist. Jesus ist Liebe, Gott ist Liebe und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne lesen, Johannes 1, 2, 3, gar nicht so lang. Oder ich suche mir was anderes aus. Und worüber haben wir letzte Woche gesprochen? Slide 1. Wir haben darüber gesprochen, dass kein Mensch, egal wie sehr er sich anstrengt, leben kann, ohne zu sündigen. Aktion des Sündigens. Ja, Sünde begehen. Das ist menschlich nicht möglich. Ja, ihr erinnert euch, ne? 613 Regeln zu brechen, das geht ganz schnell. Man braucht nur eine Regel zu brechen. Da hat man alle 613 gebrochen. Darüber sprachen wir letzte Woche. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Christen trotzdem eine Heilsgewissheit haben, die aber nicht durch unsere Handlungen und auch nicht in unseren Handlungen ihren Ursprung findet, sondern einzig und allein am Kreuz Jesu stattgefunden hat. Wir danken Gott dafür, dass das Kreuz das darstellt, was eigentlich wir hätten erleiden müssen, aber was Jesus für uns genommen hat. Wer genau sehen will, wie das formuliert ist, kann gerne Hebräer 10, Vers 10 nachlesen, weil letzte Woche, oder hört sich die Predigt online an. Und zuletzt, aber wie gesagt, wir sind nicht länger Kinder der Sünde. Auch wenn wir ab und an mal Dinge tun, die nicht schön sind, sind wir Kinder Gottes. Also passt auf, wie ihr euch mal beschreibt, wenn ihr mal über die Schränke schlagt. Wir werden nicht durch das, was wir tun, sondern durch das, was wir sind, bezeichnet. Und wir sind Kinder Gottes. So, jetzt wissen wir, dass wir Gottes Kinder sind. Die Frage ist, wie sieht Gott seine Kinder? Sieht er seine Kinder, wie wir Menschen unsere Kinder sehen? Manchmal vernachlässigen wir die. Kennt ihr dieses Bild von Eltern mit ihren Kindern alle am Tisch und jeder guckt auf sein Smartphone? Weil das spannender ist als der Rest der Familie? Das gibt es leider und nicht gerade wenig. Wir waren mal in Urlaub in Griechenland vor ein paar Jahren und da war eine Schweizer Familie da, Papa Informatiker oder IT-Spezialist. Und er sagte uns gleich am ersten Abend, er hätte, seitdem es Apple-Computer gibt, alle Modelle gekriegt. Ich habe auch gefragt, auch die Zwischenversionen und so, sagen alle. Und dann, was ist mit iPhone und iPad? Und also, alle, der hat alle. Also wenn ein iPad kommt und es kommt ja die Nachfolgeversion, der hat die einfach alle. Und der hat so eine Art Hausmuseum und da sind ja wohl diese Dinge alle drin. Und ihr wisst ja, jedes Jahr ist das neu alt geworden, dann gibt es ein neues oder alle 6 Monate, keine Ahnung, welche Frequenz. Jedenfalls, er hatte sie alle. Und er fand das wichtig genug, um das einem Unbekannten beim ersten Abend gleich zu erzählen. So, er hat sie alle. Und wir haben ja so unsere Dinge, die wir haben, und wir haben da so unsere Prios. Aber Gottes Vaterschaft ist anders. Wenn er sich mit uns befasst, dann ist er nicht abgelenkt durch irgendwelche Mittel, sondern er fokussiert auf uns. Und wir wollen eigentlich sehen heute, ich habe eigentlich doppelt so viele Dinge wie letzte Woche. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das in 30 Minuten reinkriege. Wenn nicht, dann müssen wir nächste Woche weitermachen. Nun, welche Art von Kindern sind wir denn? Wie sieht Gott uns? Johannes Kapitel 3, Vers 16. Nächste Slide. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Also es heißt immer in der Bibel, Johannes 3, 16 sollten Christen kennen, auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Motivation für den Heilsplan am Kreuz ist die Liebe für seine Schöpfung, also für uns. Gott hat die Welt, er hat dich und mich geliebt und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit du und ich, vorausgesetzt, wir nehmen dieses Angebot an, von nun an als Gottes Kinder gelten. Gott sagt, ich liebe Lasso so sehr, dass ich dafür ans Kreuz gehe. Ich finde das cool. Er hätte sagen können, ich liebe dich, aber weißt du was, du hast mich gebaut, du musst selber ans Kreuz und danach können wir miteinander reden. Er hätte auch sagen können. Er hat gesagt, nee, ich gehe für Lasso ans Kreuz, damit er mit mir eine unbeschwerte Beziehung gehen kann. Lasso könnt ihr ersetzen durch euch selber. Cool, oder? Also ich finde es cool. Es steht ja nichts drin von, ich muss erstmal 40 Tage fasten und mich vom Teufel richtig versuchen lassen und das bestehen und erst dann darf ich. Hätte sein können, Jesus ist ja durchgegangen. Hätte sagen können, du gehst in die Wüste, du bleibst 40 Tage, du isst gar nichts und dann leidest du so richtig körperlich und seelisch und geistlich und wenn du das bestehst, erst dann darfst du dich als mein Kind bezeichnen. Dafür muss man nicht mal sterben. Stellt euch mal vor, 40 Tage ohne Pain au Chocolat. Unvorstellbar. Pain au Chocolat, wie kann man sowas gar nicht kennen? Gibt es Menschen, die nicht wissen, was ein Pain au Chocolat ist? Das ist so. Dann lernt ihr was Neues, wenn ihr hier rausgeht, dann googelt mal Pain au Chocolat, Französisch. Brot mit Schokolade, wortwörtlich übersetzt, aber falsch übersetzt. Denn ein Pain au Chocolat gibt es, habe ich geguckt, nicht hier im Ort. Hier haben sie Schokocroissant und ich finde das grässlich. Ein Pain au Chocolat ist kein Schokocroissant, denn das hat keine Croissant vor. Also für mich wären 40 Tage ohne Pain au Chocolat eine besondere Herausforderung. Für euch nicht, das merkt man schon. Ihr wisst manchmal nicht mal, was das ist. Römer 5, da lese ich 9 Verse. Aber es geht um Gottes Liebe, deswegen ist es wichtig, dass ich es lese. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn, durch Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Vers 5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat also im Voraus etwas vorgelegt. Ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, warte ich nicht darauf, dass du perfekt bist, sondern ich beweise dir meine Liebe, indem ich für dich ans Kreuz gehe. Der hätte auch so erwarten können. nicht. Welchen Umgang möchte ein solcher Gott mit uns pflegen? Ich lese nochmal den Vers 5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn, durch den Heiligen Geist, mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Es ist schon interessant, dass Dinge so behauptet werden und manchmal fühlen wir anders. Wir sind so fühlorientiert. Also wir, Karl. Ich habe den Eindruck, dass mein Akku ein bisschen springt. Nein. Also, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das ist ein Partizip Perfekt vergangen. Es ist eine Handlung, die abgeschlossen ist. Richtig? Ihr seid ja die Deutschen, ich nicht. Also, die Handlung hat stattgefunden und die ist abgeschlossen. Und die gilt als nicht wiederholbar, weil sie abgeschlossen ist. Das heißt, es ist ja nicht, ich gebe dir jeden Tag den Heiligen Geist, sondern hier, nimm und mach. Also hat jeder, der Christ ist, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat, hat den Heiligen Geist empfangen. Steht da. Wir haben Gottes Wesen empfangen. Und dieser Geist gibt uns die Gewissheit, dass Gott uns liebt. Er ist also nicht da, damit wir irgendwas anderes fühlen, sondern primär, um uns etwas bewusst zu sein. Gottes Liebe zu uns. Wow. Wisst ihr was, wenn ein Mensch weiß von klein auf, wie bedingungslos sein Vater ihn liebt, wenn der Papa ihn an der Hand hält, dann ist er der stärkste Mensch der Welt. Das habe ich wieder gesehen und das habe ich im Hauskreis am Donnerstag erzählt. Ich war beim Arzt, Donnerstagvormittag. Und im Warteraum war ein kleines Kind, Kindergartenalter, aufgewecktes Mädel mit Rucksack und der Papa war krank. Also hat sie den Papa zum Onkeldoktor begleitet und sie wollte spielen. Was soll ein kleines Kind sich da unter erwachsenen Kranken oder kranken Erwachsenen langweilen? Also wollte das Kind spielen. Erstmal Duplo-Steine und dann fang mich, du kannst mich nicht kriegen und so weiter. Das ganze Übliche mit entsprechender Lautstärke durch die Gänge. Und der Papa, nein und dies und jenes. Glaubt ihr, dass Kinder sich Gedanken darüber gemacht, wo sind wir gerade, ich werde was? Nein, der Papa ist da und das spielt keine Rolle, wo wir sind. Ob auf einem Dampfer, in der Gegenwart von Frau Merkel oder beim Arzt, egal. Papa ist da, also kann ich mit ihm spielen. Das Kind hat sich nicht gefragt, ob der Papa gesund oder krank oder Zeit hat, sondern es heißt, mein Papa ist da, ich nehme meinen Papa wahr, also mache ich das, was ich immer mit meinem Papa mache. Also fang und wups, war es aus dem Raum, durch die Gänge und der Papa, ja, bist du? Ist egal, er musste sie fangen. Du kriegst mich nicht. So, da war sie schon weg. Er wollte gerade noch sagen, nein, komm, setz dich. Da war sie schon weg. Und das fand ich richtig cool. Kinder, die in diesem Bewusstsein sind, mein Papa ist da, der ich fühle mich da, die stellen sich nicht die Frage. Die tun es einfach. Und die dieses, er liebt mich, reinzukommen, müssen wir diesen Heiligen Geist haben. Und dafür ist er auch da. Das steht doch da. Dafür ist der Heilige Geist da. Damit wir wissen, dass Gott uns liebt. Und dann können wir von all diesen ganzen Wehwehchen, die unseren Tag plagen, frei sein. Ich werde euch ein anderes Beispiel geben. Mehrere Beispiele. Nächstes Beispiel. Der verlorene Sohn. Die Frommen unter uns kennen ja die Geschichte. Ich lese sie, ich habe nur ein paar Verse hier drauf, ein paar wesentliche, aber ich lese die ganze Geschichte nachzulesen in Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 24. Also ich lese jetzt 15 Verse vor. Jesus spricht, ein Mann hatte zwei Söhne. Es gibt einen kleinen Rahmen. In diesem Rahmen gibt es drei Gleichnisse. Es geht um ein Gleichnis vom verlorenen Schaf, ein Gleichnis von verlorenem Geld und das dritte Gleichnis ist, das mit dem verlorenen Sohn. Aber diese drei Gleichnisse erzählt Jesus direkt nacheinander. Und davor sind Pharisäer da. Und die Pharisäer sagen, dieser Jesus, guck mal, der verkehrt mit Sündern. Was ist das für einer? Der verkehrt mit Sündern. Und dann erzählt Jesus drei Gleichnisse hintereinander. Die zwei ersten könnt ihr nachlesen. Lukas 15. Und ich lese jetzt das Gleichnis Nummer 3. Jesus spricht, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe, der mir zusteht. Klammer auf. Damals, nach jüdischer Tradition, ich habe mich extra erkundigt heute für euch, müsst ihr nicht nachlesen, aber könnt ihr nachlesen. Nach jüdischer Tradition war das so, dass der älteste Sohn 2/3 und der letzte 1/3 des Erben haben durfte. Und er durfte sich dies auch mal ausbezahlen lassen. Das, was aber unklar ist, ob das überhaupt zu Lebzeiten des Vaters möglich war oder nicht, das ist unklar, das konnte ich nicht herausfinden. Fakt ist, in unserer Geschichte verlangt der Sohn sein Erbteil gleich, während der Papa noch am Leben ist. Also sagt er, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Papa, der Vater, das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seine Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweineschützen auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Johannes Brot schon. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid. Lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden und sie begann zu feiern. Die Geschichte geht weiter. Der ältere Sohn, der kommt zurück, der guckt sich das an. Warum feiert ihr? Und dann heißt es, ja, dein Bruder ist wiedergekommen. Sag was? Papa, ich bin nicht erschuftet für dich. Du hast nie für mich irgendwas getötet oder irgendwas gefeiert. Und sagt der Papa, alles, was ihr hier gehört dir, einfach nehmen. Und diese Geschichte zeigt, da sind ja Symbole drin. Die Selbstgerechten, das sind die Pharisäer, die meinen, die bräuchten keine Heilung, keine Rettung. Und der verlorene Sohn, das ist ja der Sünder, so du nicht. Aber interessant ist, der verlorene Sohn eine Strategie überlegt. So, ihm war schon bewusst, ich habe mich schlecht verhalten. Sonst wäre er einfach so zurückgegangen. Ich gehe zurück nach Hause. Er wusste, ich habe meinen Vater gekränkt, ich habe meine Familie gekränkt. Und ich muss mir eine Strategie überlegen, damit ich zumindest als Tagelöhner angenommen werden kann. Also ich gehe hin und ich mache so richtig auf Buße.
Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Bitte erbarme dich meiner und nimm mich zumindest als.
Das ist ja das, was er sich als Strategie ausgedacht hat. Und er geht hin und fängt an, Vater, und der Vater hört überhaupt nicht hin. Der hat nur den ersten Satz platzieren können, der konnte gar nicht den zweiten platzieren, sagt der Papa schon, bringt ihm das schöne Gewand. Ist auch cool, oder? Und dann ein Ring und dann Schuhe.
Das hat alles einen Grund. Mit dem Ring bekommt er faktisch die Vollmacht, im Namen der Familie, also des Vaters, handeln zu dürfen. Mit dem Kleid wird er wieder in seine Würde als Kind der Familie zurückgesetzt. Mit den Schuhen zeigt man, das ist kein Diener. Sklaven waren barfuß. Er hatte Schuhe an. Er gehörte also zur Familie. Der Vater ist erstmal, als er ihn gesehen hat, hat er nicht gesagt, aha, wer kommt denn da? Hätte er machen können. Er sagt, nein, er rennt zu ihm, küsst diesen dreckigen Burschen, der nach Schweine stinkt.
Das ist die Liebe des Vaters. Und ich finde das cool.
Ich habe mich immer gefragt, warum wir so Probleme haben, dieses Statement Gottes anzunehmen. Warum müssen wir darüber predigen, dass Gott uns liebt? das müsste eigentlich überflüssig sein. Es müsste sowas von selbstverständlich sein, dass wir zu jedem Zeitpunkt klar wissen und glauben, dass Gott uns liebt. Wir wissen es. Wir haben es 100-mal gehört. Aber wenn es darauf ankommt, zweifeln wir dran. Also wir glauben es nicht immer. Deswegen müssen wir das immer wieder hören. Jesus wurde ja getauft. Lukas Evangelium, Kapitel 3. Da steht drin, im Vers 21 und Vers 22, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Kurz darauf geht Jesus in die Wüste und er wird dort vom Teufel richtig angegangen. Lukas Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Ich habe nur ein paar Verse hier drauf. Ich lese einfach die Story. Ich finde dies spannend. Deswegen hört ihr heute mehr Bibel als meine Kommentare. Jesus, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Also der hat nicht nur 40 Tage gefastet, er wurde auch die ganze Zeit vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jeden Tagen, selbstverständlich, wenn er fastet. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprichst du diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nur vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Cooles Angebot. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, also andersrum, und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht auf einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Es ist interessant, er hat ihn 40 Tage lang versucht. Wir haben nur 3 von den Themen, die er gebracht hat, hier dokumentiert. Es gibt wahrscheinlich andere. Der Teufel sagt zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, Gott sagt zu Jesus, du bist mein, du bist mein geliebter Sohn. So, ich gehe zu dir und sag dir, Gott liebt dich so sehr. Und dann kapierst du, Gott liebt mich. Und dann versuche ich dich zu Fall zu bringen. Das ist ein bisschen doof. Wie wenn du jemanden davon abbringen willst, Gott zu vertrauen, erinnerst du diese Person doch nicht dran, dass Gott diese Person liebt. Du musst eher versuchen, das zu verschleiern. Wenn du einen Abstand kreieren willst zwischen einer Person und Gott, dann wirst du mit Sicherheit nicht dahin gehen und sagen, hallo, lieber Gott, besten Dank, fühlt sich gleich besser an. Wenn du also einer Person diese Zweifel an Gottes Liebe einflößen willst, dann gehst du nicht dahin und sagst, Gott liebt dich, guck mal, Vers 1, Vers 2 bis Vers 100 beweisen, dass Gott dich liebt. Und dann sagst du, jetzt versuche ich dich. Dann sagt er, vielen Dank für die Erinnerung, jetzt will ich mir so richtig aufgepumpt im Glauben, kannst du kommen. Also sagt der Teufel, ich mach's anders. Ich gehe zu Theo und sage dem Theo könnte Lasso sein, es kann jeder von ihm Raum sein. Ich habe Theo gerade im Blick. Und er sagt ihm, weiß wahrscheinlich, guck dich mal an, schau dich ziemlich genau an. Die letzten 10 Jahre, du hast das und das und das und das. Und er findet 5 Gründe, warum Gott dich nicht lieben kann. Und dann guckst du selber drauf und sagst, stimmt, da war ich nicht richtig drauf. Da habe ich nicht 2 Stunden gebetet wie immer, sondern 1,5 Stunden. Ich habe Gott versprochen, jeden Morgen 2 Stunden zu beten, jetzt 1,5 Stunden. Ach, ich habe versagt. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir suchen Gründe, wo es gar keine gibt. Und dann finden wir bei Selbstbetrachtung immer einen Grund, vor Gott als Versager zu gelten. Und dann schließen wir daraus, weil ich vor meinen eigenen Augen gescheitert bin, wie viel mehr vor Gottes Augen. Also Gott liebt mich. Umkehrschluss wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr wie am Tag meiner Bekehrung. Sowas denkt sich ein Christ öfters. Und weil er sich das öfters denkt, zweifelt er auch öfters an Gottes Liebe zu sich. Dabei hat Gott in seinem Bekenntnis zu uns, das haben wir eingangs gelesen, da stand ja nicht, erst musst du und dann werde ich. Es steht, ich liebe dich. Punkt. Du glaubst an Jesus, ich liebe dich. Das Wissen über Gottes Liebe ist der Anfang, reicht aber nicht aus, denn wir alle wissen davon. Der Glaube daran ist die notwendige Voraussetzung. Wenn wir daran glauben, wird dieses Bewusstsein von Gottes Liebe in uns, wie bei diesem kleinen Kind, lebendig. Und darum geht's. Es reicht nicht, wenn ich hier predige und sage, Gott liebt dich. Guck mal, es gibt ja hunderte von Verse in der Bibel, die dies bekräftigen. Und wenn du sagst, Amen, ich habe es hier in meinem Gedächtnis und dann gehst raus und in einer Situation stehst du da und denkst, ach, Gott ist doch nicht bei mir, dann glaubst du es nicht. Es geht nur, wenn wir es glauben. Wenn wir das nicht glauben, dann haben wir ein Problem. Wir haben eingangs gelesen in Römer Kapitel 5. Und dann nehme ich daraus den Vers 5 nochmal. Und da steht drin, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn, durch den Heiligen Geist, mit der Gewissheit erfüllt, dass er Gott uns liebt. Gott liebt mich. Ich bin kein großer Freund von amerikanischem Predigestil, nach dem Motto, sag deinem Nachbarn dies oder sag mal auf der rechten Seite das oder grüß mal den vorne oder dies und jenes. Aber manchmal denke ich, ein Bekenntnis tut gut. Wenn der Mensch seine eigene Stimme hört, ist es anders, als wenn er sich was denkt. Kennt ihr das, ne? Wenn man laut etwas liest, ist es anders, als wenn man mit den Augen liest. Und deswegen, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich vorschlagen, dass wir gemeinsam sagen, Gott liebt mich. Ja? Können wir das machen? 3-mal? Könnt ihr das aus eurem deutschen Komfortzone mal ausnahmsweise so rauskommen und dann mit mir so ein bisschen Emotions so, ja, wollen wir mal? Hä? So, 1-mal. Gott, nochmal. Das klingt ein bisschen so. Also, ein solches Statement lässt meine Kopfhaare so richtig gerade werden. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ein bisschen mehr Überzeugung wäre nicht schlecht. Wollen wir nochmal? 1, 2, 3. Go. Das ist die Konsequenz daraus. Ja, genau. So, ich habe viel gelesen in der Bibel. Ich habe viel gelesen aus der Bibel und vom ersten Buch der Bibel, 1. Mose, bis zur Offenbarung gibt es eine und selbe Liebesgeschichte. Es ist unglaublich, aber wenn man das Alte Testament, den Alten Bund, also wenn man dieses Alte Testament aus dem Neuen Bund heraus durchleuchtet, erkennt man jede Menge Gründe, Gott dankbar zu sein. Für seine Liebe zu uns. Und ich muss mindestens eine Story erzählen aus diesem Alten. Und dann ist es Schluss. Ihr wisst doch, Gott hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Die sind durch das Rote Meer und kaum waren sie vor dem Roten Meer, haben sie schon gemeckert. Du hast uns hier rauskommen lassen, damit wir hier sterben. Gott hat sie durch das Meer gehen lassen. Spätestens nach diesem Statement, Wasser geht da und da, du gehst trockenen Fußes durch einen, also spätestens dann musst du wach geküsst sein, muss ja sein, das ist ein Gott, das ist nicht irgendeiner. Davor hat er ihnen Air Condition gegeben, die sind tagsüber unter einer Wolke marschiert, bei 50 Grad. Nachts sind sie mit einer Feuersäule marschiert, mitten unter sich. Nächte in der Wüste sind kalt, die wurden aufgewärmt. Tagsüber war es heiß, die haben Sonnenschutz gekriegt. Die sind also permanent unter Gottes Fürsorge marschiert. Dann kommen sie zum Meer und dann meckern sie. Der lässt sie durch. Keiner stirbt. Die gehen rüber, dann haben sie Durst. Bekommen sie Wasser. Es ist aber nicht so, dass sie Durst haben, sagen, lieber Gott. Und es ist auch nicht so, dass sie Gott nicht sehen würden. Die Säule war permanent da. Die hatten also diese übernatürliche Erscheinung unter sich. Die konnten sie sehen und die hat sie begleitet. Wisst ihr, wie komisch das ist? Du stehst auf, du packst deine Sache, du gehst und da geht diese Säule mit. Du stehst und da steht sie mit. Ich würde mich hüten, unter solchen Bedingungen, wenn so was Übermächtiges neben mir steht, zu meckern. Das hat sie gar nicht gestört, die haben gemeckert. Und Gott hat nichts gemacht. 2. Mose 1 bis 18. 18 Kapitel, die man lesen kann, wo man sieht, wie sie ständig gemeckert haben. Keiner ist gestorben. Das ist Gottes Liebe. Er hat sie versorgt.
Ja, so langweilig immer das Gleiche zu essen. Gib ein bisschen Fleisch.
Kam Fleisch. Die haben Warteln gegessen. Davon sitzen zwei heute im Raum. Und was sehen wir da? Da ist ein Gott, der zu seinem Statement zu Abraham, Isaac und Jakob steht. Ich werde deine Nachfahren segnen. Ich werde sie segnen. Ich werde sie segnen. Und Gott hat dazu Stellung genommen und er hat sie gesegnet. Als es dann darum ging zu sagen, ihr werdet, 2. Mose, Kapitel 19, da ändert sich das Spiel. Ihr werdet meine Priester sein. Es steht nicht, ihr werdet tun oder lassen, ihr werdet meine Priester sein. Ihr werdet einen Status bekommen. Ihr seid zwar Meckerer, ihr kapiert nichts, worum es geht. Ihr habt null Ahnung, was Heiligkeit ist, wer ich bin. Ihr seid undankbar. Schwamm drüber. Ich habe Abraham versprochen, euch zu segnen. Ihr werdet meine Priester sein. Die Rolle eines Priesters ist, du repräsentierst das Volk vor Gott. Welches Volk sollte ein Volk von Priester repräsentieren vor Gott, wenn nicht Juden? Israel in Gottes Absicht sollte als Priestervolk die Welt vor Gott repräsentieren. Und was antworten sie? Statt zu sagen, Amen, machen wir, sagen sie, alles, was du sagst, können wir tun. Hat er von tun gesprochen? Nein, werdet. Ihr werdet.
Er sagt nicht mal, ihr taugt nichts, sondern er sagt, ihr werdet. Das ist mein Angebot, da kommt die Antwort. Wir können tun, was du uns sagst. Das ist also eine Truppe von,
wie sagt man das denn? Ja, bockig ist vielleicht nicht, die haben eigentlich gar nicht kapiert, mit wem sie zu tun haben. Die waren davon überzeugt, die könnten was leisten. Selbstgerechtigkeit. Und dann sagt Gott zu Mose, der ändert seinen Ton, sagt diesen Leuten am Berge Sinai, sie sollen sich diesem Berg nicht nähern. Derjenige, der den Berg berührt, der wird sterben. Ah, urplötzlich. Und dann kommen die Gebote. Und am Tag der Gebote sterben 3000. Das war Pfingsten. Das war letzte Woche, habe ich darüber berichtet, was es ist. So, Gott hat von Anfang an nicht darauf gesetzt, dass wir Menschen durch unsere Leistung vor ihm bestehen. Weil er genau wusste, er hat uns geschaffen, dass wir gar nicht zuverlässig sind. Also, vergessen. Gott sagt, so wie du bist, ich nehme dich so an. Du bist unzuverlässig, ich nehme dich so an. Du betest nicht jeden Tag, ich liebe dich trotzdem. Du bist streitsüchtig, ich liebe dich trotzdem. Du verlässt dich auf mich. Ich verändere dich. Das ist Buße. Buße ist nicht Selbstkasteien. Nein. Buße ist, ich lasse mich von Gott verändern. Dann gehe ich einen neuen Weg. Die Gnade Gottes führt uns zu Buße. Die Gnade Gottes führt uns auf einen neuen Weg. Gott schenkt uns das Wollen, das Können. Wir sind Nutznießer. Wir müssen erkennen, wir können gar nichts. Nur ein Mensch, der kapiert, wie begrenzt er ist, was Gottes Heiligkeitsansprüche betrifft. Ich werde ihm nicht müde, das zu wiederholen. Nur so einer wird endlich mal kapieren, aus welchem tiefen Loch Gottes Liebe ihn herausgeholt hat. Wir müssen aufhören zu glauben, wir könnten durch irgendwelche Heiligkeitsformen, die nichts anderes sind als Selbstgerechtigkeit in Form von religiösen Bräuchen, wir könnten Gott in irgendeiner Form beeindrucken. Wir sagen zu Christen, ja, weil du in irgendeinem Bereich deines Lebens nicht in Ordnung bist, deswegen hat Gott dein Gebet nicht erhört. Was für ein Schwachsinn. Gott liebt mich und weil er mich liebt, darf ich von ihm erwarten, von meinem Papa, dass er mich segnet. Amen. Ich fasse zusammen. Habe ich mir gedacht, ich verändere ein bisschen Johannes 3,16, so dass wir uns darin erkennen. Denn so sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen angeborenen Sohn gab, Jesus Christus, damit wir, du und ich, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen.